HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Ich würde definitiv dann zurückkehren. Wenn es ein Gefängnis sein muss, dann natürlich bevorzuge ich ein Gefängnis, wo man dann gewisse Rechte hat. Menschenrechte etc.
Wir sind deutsche Staatsbürger, wir sind illegal nach Syrien eingereist. Und wir sind jetzt hier bei den Kurden und die müssen uns zurückholen, weil wir dort Staatsbürger einfach sind.
Geht es jetzt darum, nicht eine Kurzschlussreaktion, nicht überschnell zu handeln? Wir können die nicht im Kollektiv zurückholen, in einer großen Gruppe.
Natürlich, ich will am liebsten zurück nach Deutschland, zurück zu meiner Familie, ein ganz normales Leben führen.
Man muss die Menschen, die dort kommen, bewerten und man muss dann eben auch den Unterschied machen. Sind es noch weiterhin Kämpferinnen und Kämpfer, die das hier in Deutschland weiterführen wollen, oder sind es Menschen, die schlicht und ergreifend die Schnauze voll haben?
Wir sind einfach kaputt. Ich hoffe jeden Morgen, dass ich aufstehe und endlich Deutschland kommt und sagt, los, ihr geht nach Hause.
Sie kamen aus Deutschland, sie kämpften in Syrien für die Terrormiliz IS und wurden dann gefangen genommen von Amerikanern und Kurden. Seitdem sitzen diese deutschen IS-Kämpfer fern der Heimat hinter Schloss und Riegel und da könnte man nun sagen, da sitzen sie gut. Denn so können sie ja weder in Deutschland noch im syrischen Bürgerkrieg Schaden anrichten. Aber nun kommt der amerikanische Präsident und will vor dem angekündigten Abzug seiner Truppen aus Syrien noch schnell klar Schiff machen. Die europäischen Verbündeten mögen doch bitte alle gefangenen IS-Kämpfer aus ihren Ländern zurücknehmen und ihnen daheim den Prozess machen, fordert Donald Trump und fügt hinzu, dass er anderenfalls diese Kämpfer freilassen werde. Ein großes Fass macht er damit auf und mehrere europäische Regierungen, einschließlich der deutschen, kommen dadurch ins Schwimmen. Zwischen der Verantwortung für ihre Staatsbürger, dem juristischen Aufwand, der daraus entsteht, und der Frage, was in dieser Situation politisch opportun oder problematisch ist. Annahme verweigert, die Zukunft der deutschen IS-Kämpfer, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn mit der gegenwärtigen Lage der gefangenen IS-Kämpfer, mit der Lage im nordsyrischen Kurdengebiet, die uns jetzt unsere Korrespondentin Nina Amin schildert.
Die Zahl der in Syrien festgenommenen IS-Kämpfer steigt täglich. Fast 1300 ausländische Kämpfer habe man in Gewahrsam genommen, sagt Mustafa Bali, Sprecher der syrischen demokratischen Kräfte, dem ARD-Radio Kairo. Die IS-Kämpfer sitzen in Nordsyrien in Gefängnissen.
Wir haben die betroffenen Staaten von Anfang an aufgefordert, die Terroristen aus ihren Ländern aufzunehmen und sie vor ein Gericht zu stellen, weil wir hier in Nordsyrien keinen rechtlich anerkannten Status haben. Leider haben diese Staaten nicht darauf reagiert. Die Terroristen werden immer noch hier festgehalten und ihre Familien sind in Flüchtlingslagern untergebracht.
Die Menschen müssten versorgt, die Gefängnisse bewacht werden. All das kostet Geld, was die Kurden nicht haben. Wenn die Heimatländer ihre IS-Kämpfer nicht wiederhaben wollten, könnten die Vereinten Nationen aushelfen, schlägt Bali vor.
Es gibt den Vorschlag, der vielleicht für alle Seiten akzeptabel sein könnte, und zwar die Errichtung eines internationalen Sondergerichts für die Terroristen unter Schirmherrschaft der UN. Es müsste von ihnen finanziert, rechtlich anerkannt und verwaltet werden. Dafür können auch hier Gefängnisse unter der Aufsicht der UN entstehen, wo sie ihre Strafen absitzen können. Vielleicht ist das eine gute Lösung für alle Betroffenen.
Während die Diskussion über die Rücknahme der IS-Kämpfer weitergeht, fliehen täglich Männer, Frauen und Kinder aus der letzten IS-Bastion in Syrien, dem Dorf Barus. Ein ebenfalls geflüchteter Iraker beschreibt die Lage.
Die meisten Leute sind aus Europa und anderswoher, aber der IS lässt sie nicht mehr rauskommen. Wer flüchten will, zahlt 4.000 bis 6.000 US-Dollar, je nach Schleuser und je nachdem, wohin er will. Es ist sehr teuer. Dazu kommt, dass der IS unsere Ausweise und die unserer Familien einsammelt, damit wir nicht flüchten können.
Der Iraker wurde kurz nach seiner Flucht aus dem Dorf von den syrischen demokratischen Kräften festgenommen. Er wird, wie so ziemlich jeder, der die IS-Bastion jetzt verlässt, verdächtigt, IS-Kämpfer zu sein. Viele streiten das ab. Außerhalb von Bahrus stehen freiwillige Helfer, die die herauskommenden Menschen mit Wasser und Essen versorgen. Gerade den Frauen und Kindern gehe es schlecht, sagt Dave Eubank, einer der Helfer.
In den letzten zwei Wochen haben wir mehr als 5000 Menschen vor dem IS wegrennen sehen. Fast alle waren IS-Kämpfer und ihre Familienangehörigen. Sie sagen, sie saßen in der Falle. Als sie rausrennen wollten, haben IS-Kämpfer auf sie geschossen. Wir haben verwundete Kinder behandelt. Ihnen wurde in den Kopf geschossen, in die Beine.
Helfer im syrischen Flüchtlingslager Al-Hol, wo mittlerweile mehr als 40.000 Menschen leben, bestätigen das. Mehr als 60 der aus dem letzten vom IS kontrollierten Landstrich geflohenen Menschen seien in den vergangenen Wochen an Unterernährung und Erschöpfung gestorben. Zwei Drittel von ihnen waren Säuglinge.
Das berichtet unsere Korrespondentin Nina Amin über die Lage im Norden Syriens, wo die Terrormiliz IS ihre letzte Hochburg verteidigt und wo inzwischen fast 1300 ausländische IS-Kämpfer gefangen worden sind. Georg Maskolo, Leiter des Rechercheverbunds von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung und Beobachter der Lage in Nordsyrien. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Kurden haben, wie gerade gehört, kein Geld, die Gefangenen und deren Familien zu versorgen. US-Präsident Trump hat entschieden, dass die mit den Kurden verbündeten US-Truppen sich in absehbarer Zeit aus Syrien zurückziehen. Und Beobachter rechnen damit, dass dann türkische Truppen in das nordsyrische Kurdengebiet einmarschieren. Was wird vor diesem Hintergrund dann voraussichtlich mit den deutschen IS-Kämpfern passieren, wenn die deutschen Behörden sie nicht zurückholen?
Diese Frage ist schwer zu beantworten, aber deshalb ist es ja notwendig, darauf hinzuweisen, dass die Tweets von Präsident Trump im Grunde nur eine neue Dringlichkeit gebracht haben und darauf hingewiesen haben, dass wir es hier mit einem großen Problem zu tun haben. Tatsächlich ist es so, dass sowohl die Kurden als auch die amerikanische Regierung bereits seit über einem Jahr die Europäer und auch die Deutschen darauf hinweist und sagt, ihr müsst eure Gefangenen zurücknehmen, ihr müsst uns helfen. Wir sind nicht die Gefängniswärter der Welt. Und dann hat sich im Grunde schon um die Weihnachtstage das Problem noch einmal dadurch verschärft, dass es erste Meldungen gegeben hat, dass die Kurden sagen, wir sind auch gar nicht sicher, ob wir eigentlich für die Sicherheit der Gefangenen auf lange Sicht garantieren können. Wir stehen hier vor einer möglichen militärischen Auseinandersetzung mit der Türkei. Also die Bundesregierung, die Europäer wissen eigentlich seit einiger Zeit, dass die Gefangenen dort unten nicht mehr so sicher sind, wie sie sein sollten, sodass in der gesamten Diskussion jetzt auch zu bedenken ist, dass die größte Katastrophe, die aus meiner Sicht eintreten könnte, wenn diese Leute, deren man schon habhaft geworden ist in der Vergangenheit, auf einmal wieder frei wären.
Weil sie dann unkontrolliert auch wieder nach Europa, nach Deutschland zurückkehren könnten.
Weil sie die Möglichkeit hätten, in der Region unterzutauchen und da erneut dem IS beim Wiedererstarken helfen würden, weil sie nach Europa zurückkehren könnten. Wir können im Grunde ein ganzes Bündel von möglichen Szenarien aufmachen, die aber am Ende alle einen klaren Punkt haben. Und der ist, es ist sehr viel besser, dass diese Leute nun gefangen sind und es ist notwendig, sie, solange es denn irgend geht, in Haft zu halten, als dass sie wieder frei wären.
Die Alternative zu den Szenarien, die sich jetzt gerade aufgemacht haben, ist nun die Überstellung deutscher IS-Kämpfer von Syrien nach Deutschland. Und da sagen nun Politiker und Juristen hierzulande, dass eine solche Überstellung, Rückführung vorbereitet werden müsse. Dass man zum einen klären müsse, wer von den Gefangenen tatsächlich die deutsche Staatsangehörigkeit hat und was man zum anderen den einzelnen Gefangenen konkret zur Last legen kann. Welche Möglichkeiten gibt es denn, diese beiden Fragen vor einer Überstellung zu klären vor Ort?
Zunächst muss man sagen, dass Menschen vom IS nach Deutschland, nach Europa zurückkehren, ist ja keine neue Entwicklung. Wir haben Hunderte alleine in Deutschland gesehen, die in der Vergangenheit bereits zurückgekommen sind, von denen auch viele vor Gericht gestellt worden sind. Natürlich müsste man auch jetzt sehen, dass man, so gut es denn irgend geht, darauf vorbereitet ist, wenn diese Leute zurückkommen, dass man ihnen den Prozess machen kann. Das geschieht übrigens auch bereits. Man muss ja ohnehin eine Unterscheidung vornehmen. Im Irak werden inhaftierte ausländische IS-Kämpfer, auch Deutsche, vor Gericht gestellt, verurteilt. Dann haben wir in einzelnen Fällen erlebt, dass sie bereits nach Deutschland zurückgekommen sind. Eine Frau beispielsweise nach Verbüßung ihrer Strafe. In Syrien ist die Situation anders. Deswegen ist der Bundesnachrichtendienst seit Monaten in der Region unterwegs, vernimmt, befragt diese Gefangenen und stellt wiederum die Erkenntnisse, die er hat. Also wenn die Gefangenen sich entweder selbst belasten oder Aussagen über andere IS-Kämpfer machen, dann stellt er diese Informationen im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum, dem Bundeskriminalamt und dem Generalbundesanwalt zur Verfügung. Sie sind inzwischen Grundlage geworden in verschiedenen Fällen dafür, dass Haftbefehle erlassen worden sind. Also diese Vorbereitungsarbeiten, die laufen bereits. Und der Wunsch der deutschen Behörden ist natürlich, dass möglichst niemand nach Deutschland zurückkommt, für den man nicht bereits einen Haftbefehl hat. In allen Fällen wird es sicher nicht gelingen.
Politiker, vor allem aus den Reihen der Unionsparteien, geben ja zu bedenken, dass womöglich eben auch andere Staaten gegenüber deutschen IS-Kämpfern Anspruch auf Strafverfolgung anmelden. Sie selbst haben ja auch gerade schon auf den Irak hingewiesen, wo ja auch einige IS-Kämpfer im Gefängnis sitzen. Trifft das denn nach Ihren Erkenntnissen zu, dass die irakische Justiz daran festhalten will, am liebsten allen gefangenen IS-Kämpfern den Prozess zu machen, und zwar möglichst auch denen, die in der Hand der syrischen Kurden sind?
Ja, davon wäre wohl auszugehen. Also würden die syrischen Kurden ihre Gefangenen in den Irak überstellen, ja, dann würden ihnen im Irak der Prozess gemacht. Man darf auch ganz sicher nicht vergessen, dass schließlich die Gräueltaten, die der IS begangen hat, die auch europäische, deutsche Kämpfer begangen haben, ja auf syrischem und irakischem Boden stattgefunden haben. Auf der anderen Seite würde die Bundesregierung, die Europäer befürchten müssen, dass, wenn sie an den Irak überstellt würden, auch einige von denen, die an schwersten Straftaten beteiligt gewesen sind, dass das hinterher auch Kandidaten dafür wären, die mit einer Todesstrafe den Gerichtssaal verlassen würden. Etwas, was die Europäer in dieser Sache sicher auch nicht wollen.
Nun haben wir eben auch gehört, dass die kurdische Selbstverwaltung vorschlägt, ein internationales Sondergericht unter der Schirmherrschaft der UNO einzurichten für diese IS-Kämpfer. Diesen Vorschlag haben auch deutsche Politiker schon gemacht. Inwieweit das juristisch ein gangbarer Weg wäre, darüber werden wir in der Sendung noch reden. Aber wäre ein solches internationales Tribunal aus Ihrer Sicht politisch durchsetzbar?
Es würde jedenfalls nichts dagegen sprechen, dass ein internationales Gericht angesichts der Dimension der Verbrechen, die der IS begangen hat, dass solche Prozesse in der Region stattfinden könnten. Ich bin nur nicht sicher, ob jetzt die Zeit noch reichen wird, ein solches Gericht zu etablieren. So wie man insgesamt sagen muss, dass Europa, die Staatengemeinschaft, sich ziemlich viel Zeit gelassen hat mit der Beantwortung eben dieser drängenden Frage, was eigentlich werden soll, wenn diese Auseinandersetzung gegen den IS einmal gewonnen ist. Jetzt nach einem internationalen Tribunal zu rufen, ist nach, so vermute ich, ein bisschen spät. Ich glaube, jetzt wird es zur Strafverfolgung in den Heimatländern kommen müssen.
Wie erklären Sie sich denn, dass die Politiker, was Strafverfolgung in den Heimatländern angeht, bislang so zurückhaltend gewesen sind? Denn dass deutsche IS-Kämpfer grundsätzlich nach Deutschland zurückkehren dürfen, das wird ja von kaum einem Politiker bestritten.
Die meisten europäischen Staaten und auch Deutschland haben sich dafür entschieden, einzelne Bausteine zu finden, wie man mit dem Problem umgeht. So sind ja in der Vergangenheit beispielsweise Kinder und in vielen Fällen inzwischen auch Frauen zurückgeholt worden. Aber sagen wir mal, vor der großen Lösung der Frage haben sich dann viele Politiker in Europa dann doch ein Stück gedrückt. Auf der einen Seite kann man Verständnis dafür haben, dass Politiker sagen, wir wollen angesichts der Probleme, die wir ohnehin schon mit dem Islamismus und islamistischem Terrorismus haben, jetzt noch eine große Gruppe von Rückkehrern aus dieser Region haben. Auf der anderen Seite glaube ich allerdings, dass es nun mal internationale Verpflichtungen gibt. Deutschland besteht in vielen Fällen ja auch darauf, beispielsweise bei der Abschiebung von Gefährdern. Eben dies verlangen die Kurden von uns jetzt beispielsweise auch. Sie sagen, wir haben diesen Krieg für euch gewonnen, wir haben diese Leute für euch gefangen genommen. Aber jetzt gibt es eine Verantwortung, die ihr habt, und eure Verantwortung ist dafür zu sorgen, dass diese Leute vor Gericht gestellt werden.
Sagt Georg Maskolo, Leiter des Rechercheverbunds von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über deutsche Kämpfer der Terrormiliz IS, die in Syrien gefangen worden sind und deren Überstellung nach Deutschland nun diskutiert wird. Annahme verweigert, die Zukunft der deutschen IS-Kämpfer, so haben wir diesen Tag genannt. In der Vergangenheit haben diese Kämpfer ihre Zukunft beim IS gesehen und in dem Kalifat, das diese Terrormiliz im Nahen Osten errichten wollte. Sie waren, und zum Teil sind sie noch, überzeugt davon, ihre Verbrechen rechtfertigen zu können durch die Ideologie des IS. So wie schon viele andere Verbrecher sich im Recht oder besser gesagt über dem Recht stehend wähnten. Ein berühmtes Beispiel in der Literatur ist Dostojewskis Romanfigur Raskolnikow, ein junger Mann, der einen Raubmord an einer Geldverleiherin begangen hat und diesen Mord sehr wortreich zu motivieren versteht.
Ich habe ganz einfach darauf hingedeutet, dass ein außerordentlicher Mensch das Recht habe, das heißt nicht ein offizielles Recht, sondern sozusagen ein persönliches Recht, seinem Gewissen die Überschreitung gewisser Hindernisse zu gestatten. Aber einzig und allein in dem Fall, wenn die Durchführung seiner Idee, die mitunter vielleicht der gesamten Menschheit Heil und Segen bringt, dies verlangt. Wenn die Entdeckungen Keplers und Newtons infolge irgendwelcher Umstände den Menschen schlechterdings nicht anders hätten bekannt werden können, als dadurch, dass das Leben von einem, von 10, von 100 und so weiter Menschen zum Opfer gebracht wurde, die der Veröffentlichung dieser Entdeckungen störend oder hindernd im Wege standen, so hätte Newton das Recht und sogar die Pflicht gehabt, diese 10 oder 100 Menschen zu beseitigen, um seine Entdeckungen der ganzen Menschheit bekannt zu machen. Daraus folgt jedoch durchaus nicht, dass Newton das Recht gehabt hätte, jeden beliebigen Menschen, der ihm gerade in den Wurf kam, totzuschlagen oder jeden Tag auf dem Markt zu stehlen. Ferner entwickelte ich, meiner Erinnerung nach, in meinem Aufsatz den Gedanken, dass alle, nun sagen wir zum Beispiel, alle Gesetzgeber und Führer der Menschheit, von den Ältesten angefangen und dann weiter Lycurg, Solon, Mohammed, Napoleon und so fort, dass diese alle ohne Ausnahme Verbrecher waren. Schon allein deswegen, weil sie durch die neuen Gesetze, die sie gaben, die alten, von den Vätern überkommenen und von der Gesellschaft für heilig erachteten Gesetze verletzten und natürlich auch vor Blutvergießen nicht zurückschraken. Wenn allein dieses Blutvergießen, und es handelte sich dabei oft um ganz unschuldiges Blut, das heldenmütig bei der Verteidigung der alten Gesetze vergossen wurde, ihnen zur Durchführung ihrer Absichten helfen konnte. Es ist sogar beachtenswert, dass die allermeisten dieser Wohltäter und Führer der Menschheit skrupellos Ströme von Menschenblut vergossen haben.
Das sagt Raskolnikow in dem Roman Schuld und Sühne von Fjodor Dostojewski, ein verbrecherischer Überzeugungstäter sowie auch viele Kämpfer der Terrormiliz IS, zu denen auch Kämpfer gehören, die aus Deutschland nach Syrien und in den Irak gereist sind, um in den Reihen des IS mitzukämpfen. Viele von ihnen sind dort getötet oder gefangen genommen worden und viele der Gefangenen wollen nun zurück nach Deutschland. Über zwei Beispiele berichtet der Kollege Volker Siefert.
Angst und Schrecken hat der IS in Teilen Syriens und des Iraks verbreitet. Heute haben seine ehemaligen Kämpfer selbst Angst um ihre Zukunft. So wie Fared Sal, der 30-jährige Bonner, wurde von kurdischen Truppen geschnappt. Vor kurzem hatte er Besuch von ARD-Journalisten, die ihn für den Weltspiegel interviewten.
Das, was passiert ist, ist passiert. Ich kann es nicht ändern.
Im Sals Kämpferleben ist eine Menge passiert. Er hat unter anderem mit Deutschlands damals bekanntesten Dschihadisten, Dennis Kuspert, Leichen von getöteten syrischen Soldaten geschändet. In einem IS-Propagandavideo ist er zu sehen, wie er sich über die getöteten Gegner lustig macht. Er bestreitet, an der Tötung der Soldaten beteiligt gewesen zu sein.
Es war jetzt nie, dass ich sagen wollte, das, was wir getan haben in der Zeit des sogenannten Islamischen Staates, dass es keine Überzeugung war. Es war auch kein Zwang.
In Deutschland würde den IS-Kämpfer ein Ermittlungsverfahren wegen Kriegsverbrechen erwarten. Etwas, was er gerne gegen seine jetzige Situation in einem kurdischen Gefängnis eintauschen würde.
Ich würde definitiv dann zurückkehren. Wenn es ein Gefängnis sein muss, dann natürlich bevorzuge ich ein Gefängnis, wo man dann gewisse Rechte hat. Menschenrechte etc.
Während sich in Syrien bei den Kurden gefangene Deutsche nach einem deutschen Gerichtsverfahren sehnen, haben die im Irak festgenommenen IS-Anhänger nicht immer Aussicht auf ein Verfahren in Deutschland. Linda W. aus dem sächsischen Pulsnitz wurde im Irak zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Sie war als Teenager von zu Hause abgehauen, um ihren Traum vom Leben im IS-Kalifat zu verwirklichen.
Ich habe nur so Videos, die so rosig gesehen waren, so, wo die Männer mit ihren Frauen und Kindern gewesen sind und dann in den Park gegangen sind. Oder wo die dann dieses Rubis gemacht haben, dieses Brot da.
Erzählte sie in irakischer Haft ARD-Journalisten. Auch sie gibt an zu bereuen, dass sie sich dem IS angeschlossen hat. Wie viel Taktik und Kalkül hinter diesen Reuebekundungen steckt, vermag niemand zu sagen. Juristisch haben Frauen, die aus dem Kampfgebiet nach Deutschland abgeschoben werden, so gut wie nie eine Strafe zu erwarten. Als Frauen haben sie aufgrund der Männlichkeitsideologie des IS nie an Kampfhandlungen teilgenommen und so werden sie von deutschen Gerichten freigesprochen. In der irakischen Bevölkerung regte sich damals übrigens deswegen Protest, weswegen Frauen wie Linda W. dann nicht in einen Flieger nach Deutschland, sondern auf eine Bank in einem Gerichtssaal gesetzt wurden.
Das berichtet der Kollege Volker Siefert. Anders als die irakischen Behörden drängt die kurdische Selbstverwaltung im Norden Syriens nun darauf, dass ausländischen IS-Kämpfern in ihren Heimatländern der Prozess gemacht werden soll. Der Hamburger Rechtsanwalt Mahmud Erdem vertritt die Familien von 4 gefangenen IS-Angehörigen, einem Mann und 3 Frauen, und fordert in deren Namen die Überstellung der 4 Gefangenen von Syrien nach Deutschland. Guten Abend, Herr Erdem.
Guten Abend.
Warum möchten denn Ihre Mandanten nach Deutschland zurück?
Die sind Deutsche, die würden gerne wieder zurückkommen, nachdem der IS-Kalifatstaat zerfallen ist, haben sie keine Perspektive mehr dort. Sie sind auch sehr enttäuscht, was sie da erlebt haben. Viele Frauen wurden drangsaliert, weiterverkauft sogar, haben Kinder jetzt. Von 3 Frauen sind es 7 Kinder und ein Mann. Der Mann ist schwer verletzt, hat ein Bein verloren und möchten wieder zurück nach Deutschland.
Sie sagen, Ihre Mandanten sind enttäuscht. Bezieht sich diese Enttäuschung auch ausdrücklich auf die Organisation, der Sie sich angeschlossen hatten, auf die Terrormiliz IS?
Sie haben gedacht, das wäre Paradies auf Erden nach islamischer Tradition und Vorstellung dieser Kalifat. Das war nicht das, was Sie sich gehofft haben oder erwartet haben.
Das, was Sie gedacht und dementsprechend dann auch getan haben in den Reihen des IS, das könnte ja in Deutschland Grundlage sein für ein Gerichtsverfahren, was dann unter Umständen mit Haftstrafen endet. Ihre Mandanten nehmen das in Kauf, wenn Sie sagen, Sie wollen zurück.
Richtig. Sie gehen davon aus, Sie erklären auch schriftlich über Internationalen Roten Kreuz, dass Sie keine Straftaten begangen haben. Das einzige Tat, was Sie gemacht haben, sagen Sie, dass Sie die IS angeschlossen haben. Sie wissen die Konsequenzen Ihres Verhaltens natürlich.
Wie sehr setzen Ihre Mandanten womöglich darauf, dass Sie bei Ihrer Ankunft in Deutschland hier nicht mit einem Haftbefehl empfangen werden, sondern sich dann doch erstmal frei bewegen dürfen, was ja allein schon Ihre Lage verbessern würde?
Sie hoffen, dass Sie nicht verhaftet werden. Sie hoffen, dass Sie freikommen. Sie hoffen, dass die Bundesregierung Ihnen hilft, sowohl, dass Sie aus Syrien nach Deutschland gebracht werden. Und in Deutschland hoffen Sie, dass Sie auch wieder integriert werden in die hiesige Gesellschaft.
Nun gibt es ja die Befürchtung von Seiten der Bundesregierung und der Behörden, dass Gefangene wie Ihre Mandanten, die von Syrien nach Deutschland überstellt werden und nach ihrer Ankunft nicht sofort in Haft genommen werden können, dass die dann untertauchen. Falls also die deutschen Behörden zunächst mal keine Handhabe hätten, ihre Mandanten in Haft zu nehmen, wären ihre Mandanten dann trotzdem bereit, sich der Justiz zur Verfügung zu halten und zu kooperieren?
Ich kann natürlich nicht 100% sichern, dass sie irgendwie wegtauchen werden. Aber es wird schwierig sein mit 2 Kindern, einen schwer verletzten Menschen. Es einfach ist, in Deutschland unterzutauchen. Das glaube ich so nicht. Natürlich geht ich davon aus, dass Strafermittlungsverfahren gegen sie laufen wird. Sie wissen davon und gehen davon aus, dass sie freigesprochen werden, weil sie sagen offen, dass sie einen Dummheit begangen haben im Leben.
In den Reihen der Regierungskoalition in Deutschland gibt es viele Politiker, die sagen, wenn wir deutsche IS-Kämpfer aus Syrien zurück nach Deutschland holen, dann müssen wir erst sicherstellen, dass wir auch alle Beweise, Zeugenaussagen etc. zur Verfügung haben, die wir für ein Gerichtsverfahren benötigen. Sind diese Bedenken der Bundesregierung nicht gerade aus juristischer Sicht nachvollziehbar, auch für Sie?
Ich sage mal, das ist ein Scheinargument, diese Leute nicht herzuholen. Es ist ein Kriegsgebiet wie Syrien, da können sie keine Beweise sichern. Das ist nicht möglich. Außerdem besteht zwischen der lokalen kurdischen Regierung dort und den deutschen Behörden keinerlei Kontakte. Momentan vermeidet die Bundesregierung diese Kontakte. Ich möchte gerne, dass die Bundesregierung Kontakt zu diesem kurdischen lokalen Verwaltung aufnimmt, zusammenarbeitet. Wenn es Beweise sind, dann haben die Kurden diese Beweise und die Deutschen können diese Beweise von sich aus nicht auffindbar machen.
Nun haben Sie gerade im ersten Teil Ihrer Antwort selber gesagt, dass es nahezu unmöglich sei, dort im Kriegsgebiet Beweise zu sammeln. Wenn das so ist, dann würde das ja bedeuten, es kommt hier zu Ihren Deutschland nicht zu Gerichtsverfahren oder jedenfalls nicht zu Verurteilungen, weil eben die Beweise fehlen. Das heißt, die Bundesregierung würde, wenn sie zulässt, dass IS-Gefangene hier nach Deutschland überstellt werden und die dann nicht verurteilt werden, würde sie riskieren, dass die Bevölkerung in Deutschland gefährdet ist durch Leute, die dann, weil sie eben nicht verurteilt sind, möglicherweise hier dann weiter Verbrechen begehen.
Diese Leute, egal welche, ob es meine Mandanten sind oder noch andere Deutsche, stellen für die Gesellschaft ein Risiko dar. Das sollte man nicht verniedlichen. Wir haben einen Straftatbestand 129, 129a und b. Nach diesem Tatbestand können Menschen, die sich einer terroristischen Organisation anschließen, bereits in Deutschland sich strafbar machen und auch bis zu 10 Jahren abgeurteilt werden. Das heißt, diese Leute haben meines Erachtens eine Straftat begangen. Die Frage ist das, wie sie sich zu verurteilen ist in Deutschland. Aber diese Gerichtsverfahren, das fair und rechtsstaatlich sein soll, muss in Deutschland laufen.
Auch wenn Sie sich dann irgendwann einmal, als Sie sich dem IS in Syrien anschlossen, ja bewusst, mehr oder weniger bewusst von der Heimat abgewandt haben, die Sie jetzt wieder aufsuchen wollen.
Das ist richtig, dass Sie dieses in Kauf genommen haben, so sagen ich, wir kommen nicht mehr wieder, wir wollen in wie ich sagte, in einem islamischen Paradies leben, dass es nicht so ein Paradies war, haben sie auch jetzt erlebt im eigenen Leib. Sie sind in einem inhumanen Zustand, sie leben in einem Camp, deren sozusagen nicht humanitären Gesichtspunkten entspricht.
Als Alternative zu Strafprozessen in den jeweiligen Heimatländern der IS-Kämpfer, die in Syrien jetzt zurzeit noch in Haft sitzen, gibt es nun auch den Vorschlag, ein internationales Sondergericht einzurichten, um mit diesen Fällen zu betrauen. Wären Sie als Anwalt von 4 IS-Kämpfern damit einverstanden?
Ich sage mal so, diesen Vorschlag haben die syrischen Kunden erstmal unterbreitet. Das hat die hessische Justizministerin übernommen, diese Forderung. Ich als Anwalt, der auch international recht viel bewandt ist, finde ich, das ist eine Unmöglichkeit, die so schnell nicht herbeiführbar ist, dass so ein Tribunal von der UNO, bevor man sie einrichtet, wird es mehrere Jahre übers Land gehen. Man kann nicht diese Leute mehrere Jahre in diesem Camp oder in Inhaftierung dort lassen. Das ist unvorstellbare Zustände. Was die Kurden, die diese Vorschlag unterbreitet haben, die haben gesagt, die Europäer oder die ausländischen Staaten müssen ihre Leute, ihr Staatsbürger erstmal aufnehmen. Bedingung für die syrischen Kurden ist es, dass diese Personen von eigenen Staaten aufgenommen werden. Erst dann ist solche Tribunal zu errichten. Leider hat ihre Justizministerin Hessen dieses unterschlagen und nicht gesagt, dass die Kurden erstmal wollen, dass die Deutschen aufgenommen werden, die dort leben zurzeit.
Sagt der Hamburger Rechtsanwalt Mahmoud Erdem. Er vertritt die Familien von 4 gefangenen IS-Angehörigen und fordert in deren Namen die Überstellung der Gefangenen von Syrien nach Deutschland. Vielen Dank. Die heimkehrenden IS-Kämpfer haben sich möglicherweise an schweren Verbrechen beteiligt und haben sich dabei wohl auch die Ideologie zu eigen gemacht, mit der die Terrormiliz IS ihre Verbrechen rechtfertigt. Und das führt uns nun wieder zu dem Schriftsteller Fjodor Dostojewski, der sich mit solchen Rechtfertigungsversuchen beschäftigt hat in seinem Roman Schuld und Sühne. Die Hauptfigur des Romans, der Raubmörder Raskolnikow, erläutert darin sehr ausführlich, warum er sich berechtigt und ermächtigt fühlte zu morden.
Was meine Einteilung der Menschen in gewöhnliche und außerordentliche anlangt, so gebe ich zu, dass sie einigermaßen willkürlich ist. Aber ich stelle ja auch keine bestimmten Zahlen auf. Wert lege ich nur auf meinen Hauptgedanken, und dessen Inhalt ist eben der, dass die Menschen nach einem Naturgesetz sich tatsächlich in 2 Klassen scheiden. In eine niedrige, die der gewöhnlichen Menschen, das heißt sozusagen das Material, das lediglich zur Fortpflanzung der Menschheit dient, und in eigentliche Menschen. Das heißt solche, die die Gabe oder das Talent besitzen, in ihrem Wirkungskreis ein neues Wort auszusprechen. Unterabteilungen gibt es hier natürlich unzählige, aber die unterscheidenden Merkmale der beiden Klassen sind doch recht scharf ausgeprägt. Die erste Klasse, also das Material, um einen zusammenfassenden Ausdruck zu gebrauchen, bilden diejenigen Menschen, die ihrer Natur nach konservativ und wohlgesittet sind, in ruhigem Gehorsam dahinleben und mit Vergnügen gehorsam sind. Meiner Ansicht nach haben diese auch die Pflicht, gehorsam zu sein, weil das ihre Bestimmung ist. Und darin liegt für sie durchaus nichts Erniedrigendes. Die Zugehörigen der zweiten Klasse dagegen übertreten sämtlich das Gesetz. Sie sind Zerstörer oder neigen wenigstens zur Zerstörung, je nach dem Maße ihrer Fähigkeiten.
Soweit der Raubmörder Raskolnikow in Dostojewskis Roman Schuld und Sühne. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über IS-Kämpfer aus Europa und wie ihre Heimatländer mit ihnen umgehen wollen. Annahme verweigert, die Zukunft der deutschen IS-Kämpfer, so haben wir diesen Tag genannt. In Deutschland wird es wohl rechtlich kaum möglich sein, die Annahme deutscher IS-Kämpfer zu verweigern. Darauf kommen wir in ein paar Minuten ausführlicher zu sprechen. In Großbritannien dagegen gibt es durchaus Regierungspolitiker, die hinter die Worte Annahme verweigert kein Fragezeichen, sondern eher ein Ausrufezeichen setzen wollen. Aus London berichtet Udo Schmidt.
Großbritanniens Innenminister Sajid Javid will eine Rückkehr von IS-Anhängerinnen unbedingt verhindern. Wer unserem Land hasserfüllt den Rücken gekehrt und Terrororganisationen im Ausland unterstützt hat, der oder die hat kein Recht auf Rückkehr, erklärt der Innenminister. Er, sagt Javid im Londoner Unterhaus, werde das zu verhindern versuchen.
Where I can and where any threat remains, I will not hesitate to prevent this.
Es mag bei dem Versuch bleiben. Denn sein Parteifreund Jeremy Wright, jetzt Kulturminister, früher Generalstaatsanwalt, ist ganz anderer Meinung. Wir nehmen unsere Staatsangehörigen zurück, sagt er im BBC-Interview. Wir dürfen sie nicht der Staatenlosigkeit aussetzen. Es ist doch klar, dass wir verpflichtet sind, unsere Staatsbürger zurückzunehmen. Das heißt ja nicht, dass wir sie nicht zur Rechenschaft ziehen. Das Ganze ist ein Problem, das nicht nur das Vereinigte Königreich hat. Unterstützt wird Wright vom früheren Chef des Auslandsgeheimdienstes MI6, Richard Barrett. Der Staat, schreibt Barrett im Guardian, habe trotz aller Bedenken die Pflicht, sich um seine im Ausland gefangenen Bürger zu kümmern. 100, wahrscheinlich sogar 200 britische IS-Anhänger könnten bald nach Großbritannien zurückkehren wollen, schätzen die Behörden. Cressida Dick leitet seit 2017 Scotland Yard.
We don't know quite how many people there are. We don't know how many of those will come back. But it's certainly.
Wir wissen nicht genau, wie viele es sind. Wir wissen nicht genau, wie viele zurückkehren wollen. Wir werden die Rückkehrer natürlich erstmal festhalten und vernehmen. Das ist eine große Herausforderung für unser Land. Die Debatte um den Umgang mit den Rückkehrern wird in London gerade sehr heftig geführt, weil die 19-jährige Shamima Begum, Anhängerin des Islamischen Staates, derzeit mit ihrem Neugeborenen in einem Flüchtlingslager im kurdisch kontrollierten Teil Syriens auf ihre Rückkehr wartet. Zumindest auf ihre Rückkehr hofft. 2015 war sie als 15-Jährige nach Syrien gegangen, hatte einen niederländischen IS-Kämpfer geheiratet, war ganz offenbar begeistert und bereut auch jetzt fast nichts. Nur zögerlich entschuldigt sie sich im BBC-Interview.
Okay, yeah, I am sorry for all the families that have lost them.
Es tut mir leid für alle Familien, die Angehörige verloren haben. Es tut mir leid für die Männer, die ihre Frauen und Kinder bei Anschlägen etwa in Europa verloren haben. Darf Shamima Begum zurück nach Großbritannien? Rechtlich scheint die Frage beantwortet. Die Menschen in Großbritannien sollten Verständnis für mich haben, hat Shamima im Flüchtlingslager in Syrien gefordert. Eine Forderung, die bei vielen allerdings auf großes Unverständnis stößt.
Das berichtet unser Korrespondent Udo Schmidt aus London. Professor Udo Volkmann, Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität Frankfurt. Guten Abend.
Guten Abend.
Wir haben gerade eben den britischen Innenminister sagen hören, dass britische Staatsbürger, die sich hasserfüllt von Großbritannien ab und dem IS zugewandt haben, kein Recht auf Rückkehr nach Großbritannien hätten. Und die französische Regierung sagt, bezogen auf französische IS-Kämpfer, das sind zwar Franzosen, aber es sind Feinde und deshalb nehmen wir sie nicht zurück. Wenn nun die deutsche Bundesregierung eine solche Haltung einnehmen würde, gäbe es dafür im deutschen Staatsbürgerschaftsrecht Ansatzpunkte?
Ja, man muss zunächst mal sehen, dass die Staatsangehörigkeit im Grundgesetz in besonderer Weise auch vor Entziehung geschützt ist. Und das ist auch relativ hoch aufgehängt. Darin liegt nicht zuletzt eine Reaktion im Grunde auf die Erfahrung mit dem Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus hatte den Entzug der Staatsangehörigkeit ganz gezielt als Mittel zur politischen Verfolgung und Entrechtung ganzer Bevölkerungsgruppen, der Juden, aber auch politisch Andersdenkender eingesetzt. Deswegen ist das zunächst mal eine sensible Materie, mit der man es da zu tun hat.
Andererseits haben ja Staatsbürger nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten gegenüber ihrem Staat. Daraus könnte man ja ableiten, dass es durchaus Gründe geben kann, aus denen deutsche Staatsbürger ihre Staatsbürgerschaft verwirken könnten, etwa durch staatsfeindliches Verhalten, oder?
Ja, es gibt Ansatzpunkte, die man im positiven Recht bereits finden kann. So kann etwa die Staatsangehörigkeit verloren gehen, wenn sie jemand durch arglistige Täuschung, also durch falsche Angaben bei der Einbürgerung erschlichen hat. Das bezog sich mal auf einen Fall, da hatte jemand aus Nigeria angegeben, er arbeitete bei einer Firma und verdiente dort seinen Lebensunterhalt. Tatsächlich war es aber ein ganz anderer und er selbst war im Drogenhandel tätig. In solchen Fällen kann die Staatsangehörigkeit entzogen werden und man könnte überlegen, ob man das hier auch einsetzt, indem man darauf verweist, dass jeder, der sich einbürgern lässt, ein Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung abgeben muss und gleichzeitig erklären muss, dass er sich nicht an Bestrebungen gegen diese beteiligt. Das wäre ein erster Ansatzpunkt, an dem man einen solchen Verlust aufhängen könnte.
Aber ich verstehe Sie richtig, sonst gibt das Grundgesetz da im Moment wenig dafür her, dass man jetzt sagt, da begeht einer Verbrechen, handelt gegen das Interesse des Staates, dessen Bürger er ist und das ist dann trotzdem keine Handhabe zu sagen, ja, du verlierst diese Staatsbürgerschaft.
Ja, der Entzug oder der Verlust ist jetzt nicht im Grundgesetz geregelt, sondern im Staatsangehörigkeitsgesetz. Mhm. Da kann der Verlust unter bestimmten Voraussetzungen eintreten. Das Grundgesetz setzt aber den Verlustmöglichkeiten oder den möglichen Verlusttatbeständen Grenzen. Die arglistige Täuschung ist ein solcher Fall, aber da müsste man dem Betreffenden nachweisen, dass er bereits bei seinem seiner Einbürgerung Mitglied des IS gewesen ist und sich an entsprechenden Aktivitäten beteiligt hat. Das wird also so kaum in Frage kommen. Stattdessen bedürfte es einer gesetzlichen Neuregelung, die aber ebenfalls verfassungsrechtliche Probleme aufwirft.
Der Koalitionsvertrag der jetzigen Regierungskoalition aus Union und SPD sieht ja nun vor, dass Terroristen mit doppelter Staatsangehörigkeit künftig die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen werden kann. Aus dieser Vereinbarung ist bislang noch kein Gesetz geworden und ein solches Gesetz würde ja auch nicht rückwirkend angewandt werden können, sodass es das jetzige Problem mit den deutschen IS-Kämpfern nicht lösen würde. Aber würde ein solches Gesetz, wenn es denn käme, für die Zukunft bedeuten, dass sich die Bundesregierung in einem solchen Fall zurücklehnen und sagen könnte, diese Leute da in Syrien, die da gefangen sind, gehen uns nichts mehr an?
Also Sie hätten auf jeden Fall recht, wenn man ein solches Gesetz jetzt erlassen würde und es auf die Fälle beziehen würde, die bereits in der Vergangenheit oder in den letzten Jahren für den IS in Syrien tätig waren, dann hätten wir in jedem Fall ein Rückwirkungsproblem. Das könnte man möglicherweise ausräumen, aber es ist möglicherweise ein Problem und ob man dann die Staatsangehörigkeit tatsächlich entziehen kann, stünde vielleicht erst mal vielen Jahren eben nach dem Durchlaufen eines verfassungsgerichtlichen Verfahrens fest. Ansonsten wäre ein solches Gesetz prinzipiell möglich. Aber es gibt natürlich auch das tatsächliche Problem, dass man den Betreffenden die entsprechenden Aktivitäten auch erstmal nachweisen muss. Das ist sozusagen dann die Voraussetzung und die tatsächliche Schwierigkeit, vor der man da steht.
Wir haben ja bisher ausgelotet, die Möglichkeiten, Staatsangehörigkeit zu entziehen, deutschen Staatsbürgern, was schwierig ist, wie wir herausgearbeitet haben. Nun ist aber, solange deutsche IS-Kämpfer die deutsche Staatsangehörigkeit haben, immer wieder von der Verantwortung die Rede, die die Bundesrepublik Deutschland, ihre Regierung, ihre Behörden für diese deutschen IS-Kämpfer hätten. Wie weit reicht denn grundsätzlich die Verantwortung Deutschlands für Staatsbürger, die im Ausland inhaftiert sind?
Ja, grundsätzlich ist diese Verantwortung aus dem Völkerrecht da, das lässt sich nicht bestreiten. Es ist ja auch die Bundesrepublik selbst, die gegenüber anderen Staaten immer auf der entsprechenden Verpflichtung zur Rücknahme ihrer Staatsangehörigen in bestimmten Fällen besteht. Davon wird man sich nicht ohne weiteres lösen können. Also diese Verantwortung ist da und wer deutscher Staatsangehöriger ist, hat bestimmte Rechte, etwa auch das Recht, in das Bundesgebiet hier einzureisen, sich hier aufzuhalten. Das wird man nicht ohne weiteres entziehen können.
Muss denn die Bundesregierung, wenn sie diese Verantwortung wahrnehmen will, in jedem Fall von sich aus aktiv werden oder hängt das auch vom Willen der jeweils Inhaftierten ab im Ausland beziehungsweise vom Willen derjenigen, in deren Gewalt die Inhaftierten sind?
Die Bundesrepublik müsste zunächst von sich aus aktiv werden. Natürlich kann sie die Überstellung an sich nicht von sich aus veranlassen, sondern es hängt auch von denen ab, in deren Gewalt die Inhaftierten letztlich sind. Aber das sind natürlich auch im Wesentlichen faktische Zwänge. Es sind keine rechtlichen Probleme, sondern faktische Zwänge. Wo hält sich der Betreffende derzeit auf? Welche Möglichkeiten hat er, sich frei zu bewegen? Und davon wird es im Wesentlichen abhängen, ob jemand zurückkommt oder nicht.
Wir haben es schon einige Male in dieser Sendung erwähnt. Es gibt den Vorschlag für die gefangenen IS-Kämpfer in Syrien, ein internationales Tribunal zu schaffen unter Schirmherrschaft der UNO. Wären damit alle Fragen nach der Verantwortung eines Staates, in diesem Fall Deutschlands, für seine Staatsbürger beim IS aus der Welt geschafft?
Ja, auch da bleiben möglicherweise Restansprüche erhalten, etwa auf konsularischen Schutz. Deutschland hat eine gewisse Schutzverpflichtung gegenüber seinen Staatsbürgern im Ausland, die etwa auch dann aktiv werden, wenn Deutsche im Ausland straffällig werden. Auch davon kann sich die Bundesrepublik letztlich nicht freisprechen. Diese Verpflichtungen können gegebenenfalls aktiviert werden.
Professor Udo Volkmann, Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität Frankfurt. Vielen Dank. Annahme verweigert, die Zukunft der deutschen IS-Kämpfer, der Tag in HR2 Kultur. Kehren wir noch einmal zu Raskolnikow zurück, dem Raubmörder in Dostojewskis Roman Schuld und Sühne, der sich selbst als einen sogenannten außerordentlichen Menschen betrachtet, für die andere Gesetze gelten als für den Rest der Menschheit. Der außerordentliche Mensch, eine Kategorie, die sich Raskolnikow selbst in seinem Kopf zurechtgelegt und nach eigenen Kriterien definiert hat.
Sollte ein solcher Mensch im Interesse seiner Idee es als nötig erkennen, selbst über Leichen und durch Blut vorwärts zu schreiten, so kann er nach meiner Ansicht sich innerlich in seinem Gewissen selbst die Erlaubnis erteilen, auch durch Blut dahin zu schreiten, jedoch nur in dem Umfang, wie es zur Verwirklichung der Idee erforderlich ist, wohl zu merken. Übrigens ist kein Anlass, sich über diese ganze Sache besonders aufzuregen. Die große Masse erkennt dieses Recht der außerordentlichen Menschen fast niemals an, sondern köpft und hängt sie, mehr oder weniger, und erfüllt dadurch in durchaus rechtmäßiger Weise ihre konservative Bestimmung. Nur ist der weitere Verlauf oft der, dass in den nachfolgenden Generationen eben diese große Masse die Hingerichteten auf Piedestale stellt und feiert. Auch hier setze ich hinzu, mehr oder weniger. Die erste Klasse ist stets die Beherrscherin der Gegenwart, die zweite die der Zukunft. Die ersten erhalten die Welt und vermehren sie numerisch. Die anderen bewegen die Welt und führen sie zum Ziel. Die einen und die anderen haben eine völlig gleiche Existenzberechtigung. Kurz, nach meiner Ansicht haben alle ein gleich wohlbegründetes Recht. Und nun, vive la guerre éternelle. Natürlich, bis das neue Jerusalem kommt.
Der Rechtfertigungsversuch eines verbrecherischen Überzeugungstäters nachzulesen in Dostojewskis Roman Schuld und Sühne, beziehungsweise Verbrechen und Strafe, wie der Titel inzwischen ins Deutsche übersetzt wird. Welche Strafe IS-Kämpfer aus Deutschland und anderen europäischen Ländern für ihre Verbrechen bekommen sollen, die sie in Syrien begangen haben, darüber sollen Gerichte in ihren jeweiligen Heimatländern entscheiden. Das sagt die kurdische Selbstverwaltung im Norden Syriens, die fast 1300 ausländische IS-Kämpfer gefangen hält und an ihre jeweiligen Heimatländer ausliefern will. Und das sagt auch der mit den Kurden verbündete US-Präsident Donald Trump. Und er hat die europäischen Regierungen aufgefordert, ihre IS-Kämpfer aus Syrien zurückzuholen. Welche Haltung die Mitgliedstaaten der Europäischen Union dazu einnehmen, das beobachtet in der EU-Hauptstadt Brüssel unser Korrespondent Samuel Jakisch.
Wie umgehen mit heimkehrenden Dschihadisten? Diese Frage muss in der EU jeder Mitgliedstaat für sich entscheiden. Feste Verabredungen oder Vorgaben aus Brüssel gibt es nicht. Abstimmen könne und werde man sich trotzdem, beteuert der belgische Außenminister Didier Reinders. Beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel erklärt er den belgischen Ansatz.
Kindern unter 10 Jahren helfen wir, in unser Land zurückzukehren, wenn es Familienangehörige in Belgien gibt. Darüber hinaus schließen wir nicht alle Türen, sondern entscheiden von Fall zu Fall. Wir stimmen uns ab mit anderen europäischen Ländern und schauen immer auch, ob eine Strafverfolgung in den Regionen selbst möglich ist.
Wenn es um Kinder geht, wird es besonders schwierig. Viele von ihnen sind in Kriegsgebieten geboren, haben früh Gewalt erlebt und teilweise selbst ausgeübt. Werden sie in die europäischen Heimatländer ihrer Eltern gebracht, ist das nicht nur eine Aufgabe für Polizei und Verfassungsschützer, sondern auch für Jugend-, Sozialämter und Schulen. In Großbritannien tobt seit Wochen der Streit um eine 19-jährige IS-Unterstützerin und ihre 3 Kinder. Die Regierung weist sie bisher ab. Nicht unser Problem, lautet die Haltung auch in Dänemark. Österreichs Außenministerin Karin Kneißl erinnert in Brüssel hingegen an die besondere staatliche Fürsorgepflicht gegenüber Kindern und Jugendlichen.
Gerade wenn es um Minderjährige und Mütter geht, müssen wir auch immer wieder das Element der konsularischen Schutzpflicht hereinholen. Natürlich im Tandem mit dem, was Justiz- und Sicherheitsbehörden sagen.
Auch 1000 junge Deutsche sind nach Syrien und in den Irak gezogen, um für die Errichtung eines salafistischen Kalifats zu kämpfen. Von ihnen ist bereits etwa ein Drittel zurückgekehrt, überwiegend Frauen und Kinder. Allein 2017 eröffnete die Bundesanwaltschaft 900 Strafverfahren gegen mutmaßliche Rückkehrer. Darüber hinaus eigene Staatsbürger aktiv zurückzuholen, sagt Deutschlands Außenminister Heiko Maas in Brüssel, sei aber nicht so einfach, wie man sich das in Amerika vorstelle.
Solange wir nicht über ausreichend Informationen verfügen, wer überhaupt deutscher Staatsbürger ist, aber auch was ihm zur Last gelegt wird in Syrien, kann nicht sichergestellt werden, dass entsprechende Ermittlungsverfahren laufen, die auch die Voraussetzung dafür sind, dass Haftbefehle ausgestellt werden können, Untersuchungshaft angeordnet wird. Das ist für uns aber existenziell bei dieser Frage. Im Moment sehe ich nicht, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen sind.
Das Argument der ungeklärten Identität wiederum könnte ein politischer Boomerang werden. Denn mit derselben Begründung weigern sich zum Beispiel Staaten des Maghrebs seit Jahren, Abschiebungen aus Europa zu unterstützen, erinnert Karin Kneißl.
Wir alle haben ein Interesse, dass eben beispielsweise Staaten in Nordafrika oder andernorts ihre Staatsbürger zurücknehmen, wenn die eindeutiger solche identifiziert wurden. Da müssen wir schon auch ein bisschen konsequenter sein im Sinne der Verpflichtung, die wir gegenüber unseren Staatsbürgern haben, ob sie jetzt Good Guys oder Bad Guys sind, da besteht zweifellos die Verpflichtung zu handeln.
Handeln, ja, aber wie? Der Druck aus den USA erinnert die europäischen Länder an ihre Verantwortung gegenüber allen eigenen Staatsbürgern. Eine einheitliche Antwort darauf findet die EU bisher nicht.
Und so wird jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union zunächst einmal für sich selbst beantworten müssen, wie er mit denjenigen seiner Staatsbürger umgehen will, die sich in Syrien der Terrormiliz IS angeschlossen haben. Soweit der Bericht unseres EU-Korrespondenten in Brüssel, Samuel Jakisch. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wir beschäftigen uns heute mit den deutschen IS-Kämpfern, die in Syrien in kurdischer Haft sitzen und nach Deutschland überstellt werden sollen. Das ist jedenfalls das, was die kurdische Selbstverwaltung fordert und was auch der US-Präsident Donald Trump rechtzeitig vor dem Abzug seiner Truppen aus Syrien noch einmal von den europäischen Regierungen gefordert hat. An diesem Punkt in der Sendung wären wir eigentlich mit Michael Götschenberg verabredet, Terrorismus- und Sicherheitsexperte der ARD. Aber es ist manchmal die Tücke in den technischen Verbindungen. Wir erreichen ihn im Moment nicht. Wir möchten aber diese Sendung nicht beenden, ohne Ihnen abzubilden, wie in der deutschen Politik in der Bundeshauptstadt Berlin dieses Problem, was wir die ganze Zeit in der Sendung diskutiert haben, diskutiert wird zwischen den verschiedenen Parteien. Und das fasst uns jetzt unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller zusammen.
Dass Deutschland seine Staatsbürger grundsätzlich zurücknehmen muss, auch wenn sie für die Terrormiliz Islamischer Staat gekämpft haben, darüber herrscht eigentlich Einigkeit. Aber über die Frage, wie das geschehen kann und soll, wird heftig diskutiert. Es ist jetzt immer wieder die Rede von kontrollierter Rücknahme. Der CDU-Innenexperte Armin Schuster warnt im ARD-Morgenmagazin:
Geht es jetzt darum, nicht eine Kurzschlussreaktion, nicht überschnell zu handeln? Wir können die nicht im Kollektiv zurückholen, in einer großen Gruppe.
Es geht um einige Dutzend deutsche Staatsbürger. Schuster mahnt, jeder Einzelfall müsse intensiv geprüft werden. Immer langsam meint auch Günter Krings, Staatssekretär im Innenministerium im RBB-Inforadio.
Natürlich ein deutscher Staatsbürger grundsätzlich. Er hat auch die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen. Das heißt aber nicht, dass wir ihm da irgendwie einen Teppich ausrollen müssen und ihn aktiv holen müssen. Das ist nicht unsere Aufgabe.
Dagegen fordert die grüne Innenexpertin Irene Mihalic im SWR, die Bundesregierung solle die Rückkehr der ehemaligen IS-Kämpfer proaktiv organisieren.
Damit wir eben nicht vor der Überraschung stehen, dass möglicherweise deutsche IS-Kämpfer sich auf eigene Faust auf den Weg machen, sozusagen unentdeckt wieder einreisen und unsere Sicherheitsbehörden und die Strafverfolgungsbehörden dann vor dem Problem stehen, dass sie derer nicht habhaft werden können. Also das sollte schon auf andere Art und Weise organisiert sein, damit man diese Menschen halt eben auch hier möglichst schnell auch der Strafverfolgung zuführen kann.
Bisher gibt es nur für einen kleineren Teil der Betroffenen Haftbefehle, obwohl der Bundesnachrichtendienst schon länger in Nordsyrien aktiv ist, um Informationen über die inhaftierten deutschen Kämpfer zu sammeln. Die Unionspolitiker Schuster und Krings betonen, man müsse auch prüfen, ob vielleicht andere Staaten einen Strafverfolgungsanspruch erheben. In Syrien ist das wohl nicht der Fall, im Irak aber vielleicht schon, sagt Staatssekretär Krings. Und dann sind da auch noch jene IS-Kämpfer, die neben der Deutschen noch eine weitere Staatsangehörigkeit haben. Krings spricht von etwa einem Drittel der Fälle. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, die Gesetze so zu ändern, dass Terrorkämpfern mit doppelter Staatsangehörigkeit der deutsche Pass entzogen werden kann. Armin Schuster wirft SPD-Justizministerin Katharina Barley vor, die Vereinbarung nicht voranzutreiben.
Die Justizministerin hat den Gesetzentwurf nach meinen Informationen auch schon seit längerem fertig, gibt den aber nicht ins Gesetzgebungsverfahren. Ich glaube, jetzt sollte sie merken, dass es allerhöchste Zeit ist.
Allerdings würde ein solches Gesetz, selbst wenn es jetzt schnell käme, vermutlich nicht rückwirkend gelten, also wohl nicht bei den Menschen angewandt werden können, über die gerade so heftig diskutiert wird.
Soweit unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller über die Debatte zu den deutschen IS-Kämpfern, die, so ist jedenfalls die Diskussion, von Syrien nach Deutschland überstellt werden sollen. Michael Götschenberg, Terrorismus- und Sicherheitsexperte der ARD. Guten Abend. Herr Götschenberg? Ja, da sind wir heute nicht vom Glück verfolgt, offensichtlich. Wir hatten die Verbindung, aber jetzt ist sie wieder abgerissen. Das ist manchmal eine unerfreuliche Begleiterscheinung der tollen Kommunikationsmöglichkeiten, die wir im Prinzip ja zu unserer Verfügung haben. Aber ja, manchmal soll es eben nicht sein. Wir werden das
Thema. Ja, ich bin da.
Jetzt ist er da. Ja, wunderbar. Dann kann man die Sendung ja doch noch rund machen. Herr Götschenberg, wie gut wären denn Justiz- und Sicherheitsbehörden in Deutschland für die Rückkehr deutscher IS-Kämpfer aus kurdischer Haft in Syrien gerüstet, was Ermittlungsverfahren, Gerichtsprozesse, Strafvollzug angeht?
Ja, da kommt definitiv eine Menge Arbeit auf die deutsche Justiz und auch auf die Sicherheitsbehörden zu, auf ganz unterschiedliche Weise. Zunächst mal haben wir hier die Situation, dass es um Ermittlungsverfahren zu Straftaten geht, die eben nicht auf deutschem Boden, sondern irgendwo in Syrien oder im Irak begangen worden sind. Das macht die Beweisaufnahme extrem schwierig, sodass diese Verfahren sehr aufwendig sind, häufig damit verbunden sind, dass Datenträger ausgewertet werden müssen und darüber hinaus man eben mitunter auch mit der Möglichkeit leben muss, dass es nicht gelingen wird, jedem Einzelnen nachzuweisen, dass er wirklich schwere Straftaten begangen hat.
Welche Erfahrungen gibt's denn diesbezüglich bisher im Umgang mit Rückkehrern, die sich entweder freiwillig gestellt haben oder beim Einsickern nach Deutschland festgenommen wurden?
Ja, es gab in der Tat schon eine ganze Menge Personen, die wieder zurückgekehrt sind nach Deutschland und die man dann hier festgenommen hat, dem man den Prozess gemacht hat. Und wenn man sich anschaut, wie diese Prozesse gelaufen sind, dann sind das eben genau die Probleme, mit denen man es zu tun gehabt hat, dass man vielleicht noch weiß oder nachweisen kann, dass eine Person beim IS gewesen ist, möglicherweise auch, dass sie eine Waffe gehabt hat beim IS, aber ob sie an Kampfhandlungen beteiligt war, das kann man ihr dann häufig eben nicht mehr nachweisen. Und wenn wir uns das Strafmaß angucken, was es eben für diese Fälle gegeben hat, ein prominenter Fall war Nils D. aus Dienstlaken, der hat 4,5 Jahre bekommen, Harry S. aus Bremen hat 3 Jahre bekommen, jeweils für die Mitgliedschaft beim IS. Und manchmal ist es so, dass weitere Erkenntnisse dazu führen, dass Prozesse neu aufgerollt werden müssen, wie zum Beispiel gegen Nils D., der sich nun künftig auch nochmal neu wegen Kriegsverbrechen verantworten muss.
Auch im Falle einer Verurteilung wären ja die IS-Kämpfer nicht automatisch alle ungefährlich, weil sie ja nicht alle automatisch dann auch zum Besseren bekehrt wären. Welche Möglichkeiten gibt es denn bislang in Deutschland, IS-Kämpfer zu deradikalisieren?
Ja, Programme gibt es eine ganze Menge, aber wie Sie völlig richtig sagen, die kehren häufig traumatisiert zurück, desillusioniert zurück, aufgrund der Erfahrungen, die sie dort gemacht haben. Aber sie sind nach wie vor ideologisch und dementsprechend auch eine Gefahr in der Haftanstalt selbst, weil sie eben natürlich auch Mithäftlinge radikalisieren können. Auch das ist ein Problem, das wir bereits beobachtet haben in Justizvollzugsanstalten, sodass man also nicht sagen kann, das Problem ist in dem Moment gelöst, wo jemand ins Gefängnis kommt, sondern man muss sie auch dort im Auge behalten.
Nun haben wir in dieser Sendung ja auch gehört, wenn die Bundesregierung die deutschen IS-Kämpfer nicht zurückholt aus Syrien, dann kämen die womöglich trotzdem, weil die USA vor dem Abzug der US-Truppen für ihre Freilassung sorgen würde oder weil die Kurden je nach militärischer Lage im syrischen Bürgerkrieg nicht mehr willens oder nicht mehr in der Lage wären, sie festzuhalten. Wie gefährlich wäre ein solches Szenario für Deutschland?
Ja, da steht die Politik letztlich im Moment vor der Frage, will man die Leute geordnet zurückholen und dann auch wissen, wo sie sich befinden. Dann natürlich in Deutschland, was ein Sicherheitsproblem für uns ist, aber dann weiß man wenigstens, wo sie sind. Oder will man sich der Situation aussetzen, dass sie dann irgendwo sonst sich aufhalten und man am Ende auch nicht mehr weiß, wo sie möglicherweise dann doch irgendwann nach Deutschland zurückkehren. Das ist so eine Grundsatzentscheidung, die man, glaube ich, auch hier im europäischen Kontext gerade trifft. Und so wie ich das verstehe, deutet auch vieles darauf hin, dass man hier auch die Verantwortung für diese Person übernehmen wird. Wenn sie die deutsche Staatsangehörigkeit haben, dann ist der deutsche Staat am Ende auch für sie verantwortlich und sie dann doch eher nach Deutschland zurückholen wird.
Der Kollege Hubert Wetzel hat in einem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, wenn auf der einen Seite nicht zu verantworten sei, die deutschen IS-Kämpfer unkontrolliert zurückkehren zu lassen und auf der anderen Seite nicht sicher sei, ob sie hier in Deutschland verurteilt werden können, dann bliebe nur eins, zurückholen, überwachen und hoffen, dass nichts passiert. Hat der Kollege recht?
Ja, am Ende läuft es darauf hinaus. Man wird natürlich versuchen, die hinter Schloss und Riegel zu bringen, wo das irgend möglich ist. Aber man muss damit leben, dass das nicht in jedem Fall gelingt. Und da muss man mit ihnen das tun, was man auch mit den Gefährdern tut, die bereits hier im Land sind. Sie überwachen im Rahmen der Möglichkeiten, Kommunikation gegebenenfalls auch observieren. Aber das ist sehr personalintensiv und das ist eben letztlich nur in einem gewissen Umfang möglich.
Das heißt, je mehr IS-Kämpfer zurückkämen, umso mehr muss man dann auch das Personal aufstocken bei den Sicherheitsbehörden.
Genau das ist die Konsequenz daraus. Man ist ja bereits dabei, das zu tun. Alle Sicherheitsbehörden bekommen mehr Personal und da geht es eben auch genau um solche Stellen, also mehr Observationskräfte. Aber all das stößt letztlich an seine Grenzen. Es ist überhaupt nicht möglich, alle Personen, die man letztlich genau beobachten müsste, rund um die Uhr zu bewachen. Das ist ausgeschlossen, sodass man hier sich immer punktuell wird entscheiden müssen für den einen oder anderen und das beinhaltet immer ein gewisses Risiko.
Michael Götschenberg, Terrorismus- und Sicherheitsexperte der ARD. Vielen Dank. Annahme verweigert. Die Zukunft der deutschen IS-Kämpfer. Das war der Tag in hr2 Kultur. Nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.